wenn man etwas durch seine Bedingungen erklärt. Jeder kennt es aus den Wissenschaften. Da stellt sich ein Wissenschaftler hin und sagt, ich erkläre jetzt mal die Weltwirtschaft. Und was tut er? Er behauptet, ja, die hängt ab vom Dollarkurs, dass die Japaner ihre Märkte öffnen, von billigen Löhnen hier. Die Sache soll gerade nicht einfach als ein unmittelbar vorgefundenes stehen gelassen werden, sondern es wird nach einer Vermittlung gefragt, die eine Antwort gibt auf die Frage, wie kommt die Sache zustande. Zweitens, meine zweite Bemerkung zu dieser Erklärung, etwas durch seine Bedingungen begründen zu wollen. Was weiß man eigentlich? Also das Bemühen um Erklärung ist deutlich. Nur, was leistet eigentlich solch eine Erklärung? Was weiß man, wenn man über die Weltwirtschaft weiß, dass sie von etlichen Bedingungen abhängig ist? Dazu das kurze Zitat vom Hegel. Die Gedanken, die ich jetzt selber in Worte gefasst habe, die kann man alle beim Hegel nachlesen. Bloß das Resultat habe ich zitiert. Wenn alle Bedingungen einer Sache vorhanden sind, so tritt sie in die Existenz. Ich glaube nicht, dass es viele Professoren auf der Welt gibt, die wissen, was eigentlich eine Erklärung einer Sache durch ihre Bedingungen wert ist. Der Hegel weiß es. Er sagt, wenn man etwas durch seine Bedingungen erklärt, dann weiß man, dass sie existiert, wenn alle ihre Bedingungen vorhanden sind. Man stellt die Behauptung auf, ohne ihre Bedingungen kann sie nicht existieren. Das ist eigentümlich, wenn man das vergleicht mit der unverkennbaren Absicht, nämlich der, eine Sache zu erklären. Zu wissen, dass wenn alle Bedingungen einer Sache vorhanden sind, dass dann die Sache existieren muss, heißt eben, auf die Frage, was ist denn die Sache, überhaupt nichts zu wissen. Und es ist auch kein Wunder, weil diese Tour, etwas durch seine Bedingungen zu erklären, die Sache auflöst in lauter Verhältnisse zu anderen Sachen. Man will eine Sache erklären und stellt sie in lauter Verhältnisse zu anderen Sachen eben zu ihren Bedingungen. Man denkt gar nicht an ihr weiter, sondern an anderen Sachen. Erklären heißt hier, die Sache in lauter Verhältnisse auflösen, in lauter Zufälligkeiten abhängig machen von Umständen und Verhältnissen, in denen sie steht. Was sie ist, kommt bei so einer Erklärung bloß die Antwort raus, ja, das hängt davon ab, eben von den Verhältnissen, in denen sie steht. Das ist also ein Mangel an Erklärung, etwas durch seine Bedingungen zu erklären. Und dieser Mangel, wenn man mal bestimmt hat, eben die Auflösung einer Sache, statt die Frage zu beantworten, was ist sie, die Sache aufzulösen in lauter Verhältnisse. An dieser Bestimmung des Mangels merkt man, dass beim Erklären etwas anders verlangt ist, als eben eine Sache durch ihre Bedingungen zu erklären. Verlangt ist, die Sache nicht zu etwas anderem ins Verhältnis zu setzen, sondern als inneres Verhältnis aufzufassen. An ihr Wesen und Erscheinung zu unterscheiden. Das ist ein dialektischer Fortgang zur Gedankenform Kraftäußerung. Dialektisch soll dabei so viel heißen wie, das Denken wird sich klar, dass so wie es bislang eben als Erklärung aus Bedingungen seinen Gegenstand aufgefasst hat, er nicht erfasst wird und zieht aus diesem Mangel die fällige Konsequenz. Eben, dass das, was beim Erklären fällig ist, die Sache zu unterscheiden in ihr Wesen und das, ihre Erscheinung hervorbringt, nicht so zu gestalten, dass man ein äußerliches Verhältnis aufmacht, sondern an der Sache selbst diesen Unterschied von Wesen und Erscheinung aufzumachen. Diese Tour, diese zweite Weise, etwas zu erklären, möchte ich auch charakterisieren. Sie kennt auch jeder. Es geht um das Erklären einer Sache als Äußerung eines Vermögens, als Äußerung einer Kraft, einer Fähigkeit, eines Triebs. Kennt jeder. Kriege werden erklärt aus dem Aggressionstrieb. Ein Philosoph erklärt das Erkennen aus dem Erkenntnisvermögen. Da ist immer eine innere Kraft, ein inneres Vermögen, das Erklärende und das Erklärte eben die Äußerung. Was sagt Hegel über diese Tour, einen Gegenstand zu erklären? Dazu das nächste Zitat. Man pflegt zu sagen, dass die Natur der Kraft selbst unbekannt sei und nur ihre Äußerung erkannt werde. Eines Teils ist die ganze Inhaltsbestimmung der Kraft eben dieselbe als die der Äußerung. Die Erklärung einer Erscheinung aus einer Kraft ist deswegen eine leere Tautologie. Was unbekannt bleiben soll, ist also in der Tat nichts als die leere Form der Reflexion in sich, wodurch allein die Kraft von der Äußerung unterschieden ist. Diese Form tut zum Inhalt und zum Gesetze, welche nur aus der Erscheinung allein erkannt werden kann, nicht im geringsten nichts hinzu. Der Hegel behauptet glatt, eine Tour von Erklärungen, die auch an dieser Universität laufend vorkommen, wäre nichts anderes als leere Tautologie. Auch hier wieder, das Bedürfnis nach Erklärung ist unverkennbar. Sagt der Hegel auch, die Form der Reflexion. Man will die Sache quasi verdoppeln in das Erklärende und das Zuerklärende. Was man dabei macht, wenn man sie verdoppelt in das Verhältnis von Kraft und Äußerung, ist eben dies, dass man behauptet, man würde nur die Äußerung kennen und die Kraft hätte eigentlich gar keinen anderen Inhalt, als eben sich in dieser Äußerung zu äußern. Es bleibt nur stehen, eben diese Verdopplung in Kraft und Äußerung desselben Inhalts, weswegen diese Erklärung tautologisch ist. Wenn Psychologen zum Beispiel sich die Frage vorwerfen, woher kommen die Kriege, dann antworten sie mit ihrer Erklärung, das kommt aus dem Aggressionstrieb des Menschen eigentlich nur, der Mensch ist eben so. Das ist ein bemerkenswerter Übergang. Erst finden sie mit ihrer Frage, woher kommt denn der Krieg, das erklärenswert, und dann geben sie sich zufrieden, dass sie denselben Inhalt in die Menschennatur gelegt haben. Und dort soll er nicht mehr erklärenswert sein, obwohl derselbe Inhalt. Sie geben sich damit zufrieden. Und das ist undialektisch gedacht. Sie merken, das soll so viel heißen wie, sie merken den Mangel ihrer Erklärung nicht. Die Wahrheit davon heißt, sie wollen den Mangel ihrer Erklärung nicht merken. Sie wollen es deswegen nicht merken, weil die ganze psychologische Tour sich zufrieden gibt damit, alles was es auf der Welt gibt, verständlich zu finden mit dem Satz, der Mensch, der ist eben so. Damit hat man alles in die Menschennatur reingelegt. Das ist die Leistung der Psychologen. Auch hier wieder aus dem Mangel dieser Erklärungsweise, Kraftäußerung, die Notwendigkeit des Fortgangs erklärt. Was für einen Fortgang verlangt dieser Mangel? Es ist, weil es aufs Erklären ja ankommen soll, die Unterscheidung von Wesen und Erscheinung zu machen, aber so, dass erstens, das war die Geschichte mit den Bedingungen, nicht an etwas anderes dabei gedacht wird, gar nicht an die zu erklärende Sache, und zweitens, dass dieses Verhältnis von Wesen und Erscheinung nicht so gemacht wird, an der Sache aufgemacht wird, dass es ein leeres Verhältnis ist, wo das zu Erklärende denselben Inhalt abgibt wie die Erklärung selbst. Es gilt also, an der Sache einen Gehalt festzumachen, aus dem sich die Eigenart der Sache erklärt. Diesen Unterschied macht man auf, wenn man die logische Kategorie der Substanz denkt. Ich möchte es mal erläutern, was man da denkt. Der Hegel macht es an einem Beispiel. Man stellt sich die Frage, was ist ein wirklicher Staatsmann? Was denkt man eigentlich da, wenn man das wirklich sagt? Wer so denkt und mit diesem Gedanken zum Beispiel unseren Bundeskanzler kritisiert, eine gängige Kritik, der Mann ist dumm, das ist eine Birne. Das ist kein wirklicher Staatsmann. Was ist damit eigentlich gedacht? Damit ist nicht gedacht, dass der Kohl nicht der Bundeskanzler ist, dass der kein Staatsmann ist, sondern es ist gedacht, dass das, was einen Bundeskanzler ausmachen würde, an dem Bundeskanzler Kohl schlecht verwirklicht ist. Dass ihm das, was einen Staatsmann auszeichnet, was einen Staatsmann ausmacht, eben, dass dieser Staatsmann nicht vorweisen kann. Was damit gemacht ist, ist ein Unterschied an der Sache, in dem Fall der Bundeskanzler, in das, was ihn ausmacht und in das, wie er vorkommt. Man sieht an dem Beispiel übrigens, dass auch Leute, das ist vielleicht noch ein Nachtrag zu dem, dass es ein wenig luxuriös ist, sich mit Logik zu befassen, und dass es, und zwar deswegen, weil wirklich jeder die logischen Unterschiede beherrscht. Man sieht an dem Beispiel, dass auch Leute, die ganz verkehrt denken, die logischen Unterscheidungen treffen und in ihrem Denken zur Geltung bringen. Verkehrt ist der Gedanke deswegen, weil es blöd ist, einen Politiker an der Kategorie der Intelligenz zu messen. Mit der Behauptung, das würde ausgerechnet die Substanz einer zur Ausübung von Staatsmacht berechtigten Person ausmachen. Es ist schon eine blöde Idee zu sagen, ein Bundeskanzler hätte seine Qualitäten darin zu haben, dass er immer ein Bonmot von Goethe auf den Lippen trägt oder irgend sowas. Es geht doch sein Geschäft als Bundeskanzler nichts an. Aber ich wollte daran zeigen, ein verkehrter Gedanke, aber man merkt daran, die logische Kategorie, die da zur Anwendung kommt, ist eben der Substanz. An einer Sache unterscheiden, was sie ausmacht, und das ist das Erklärende von dem, wie sie vorkommt. Der Unterschied, den man da aufmacht, wenn man einen Substanzgedanken hat, ist also folgender. Beides ist ein Inhalt, das Substanzielle und das, wie die Sache vorkommt. Beides ist die Sache, und der Auftrag, der jetzt ans Denken ergeht, ist eben das, was die Sache ausmacht, ihren Witz zu bestimmen, sie auf den Punkt zu bringen. Und das wird erledigt im Denken durch das Begreifen. Dafür steht das nächste Zitat. Das Begreifen ist nichts anderes als das, was die Sache ausmacht, zu bestimmen. Ich lese es mal vor, in der Gewissheit, dass das Zitat wahrscheinlich so schnell keiner kapiert. Das ist das übernächste Zitat, weil ich den Substanzgedanken jetzt in meinen Worten erklärt habe. Der Begriff als solcher enthält die Momente der Allgemeinheit als freier Gleichheit mit sich selbst in ihrer Bestimmtheit, der Besonderheit, der Bestimmtheit, in welcher das Allgemeine ungetrübt sich selbst gleich bleibt, und der Einzelheit als der Reflexion in sich der Bestimmtheiten der Allgemeinheit und Besonderheit, welche negative Einheit mit sich das an und für sich Bestimmte und zugleich mit sich Identische oder Allgemeine ist. Da geht es um Momente des Begriffs, also um das, was so zu einem Begriff dazugehört. Das erste Moment, ich gehe es einmal durch, heißt Allgemeinheit, und der Hegel sagt dazu, das ist die freie Gleichheit einer Sache mit sich selbst in ihrer Bestimmtheit. Was soll das heißen? Es soll heißen, wie die Sache auch vorkommt, unter welchen Umständen, in welchen Verhältnissen auch immer, in welcher Ausprägung auch immer, in all dem ist sie das, eben dieses Allgemeine. Das gilt es zu suchen. Worin die Sache sich in allen Verhältnissen gleich ist. Ich versuche die Erläuterung parallel zu machen mit der Erläuterung eines Beispiels. Bei Marx steht, Arbeitslose sind die Reservearmee des Kapitals. Die allgemeine Bestimmung die in diesem Urteil drinsteckt, heißt, Arbeitslose gehören zur Klasse der Lohnarbeiter. Sie definieren sich als abhängige Variable des Kapitals. Die Bestimmung dessen, was einen Arbeitslosen ausmacht, ist damit nicht fertig. Aber das ist seine allgemeine Bestimmung, abhängige Variable des Kapitals zu sein. Die Bestimmung ist damit nicht fertig. Die Arbeitslosen unterscheiden sich auch von ihrer allgemeinen Bestimmung, abhängige Variable des Kapitals zu sein. Und dieser Unterschied macht ihre Besonderheit aus. Es ist aber jetzt nicht einfach eine zweite Bestimmung, irgendeine zweite Bestimmung, sondern so eine, von der der Hegel behauptet, die Bestimmtheit, in welcher die allgemeine Bestimmung ungetrübt sich selbst gleich bleibt. Das ist also eine Bestimmung, die nicht in Widerspruch zur ersten Bestimmung steht, sondern eben das weiter verfolgt, was die Sache ausmacht und die allgemeine Bestimmung ungetrübt bestehen lässt. Am Beispiel, die besondere Bestimmung bei den Arbeitslosen ist, dass sie vom Kapital gerade nicht gebraucht werden und deswegen außer Brot gesetzt werden. Das widerspricht überhaupt nicht der ersten Bestimmung, dass sie abhängige Variable des Kapitals sind. Ihr Witz besteht nach wie vor darin, dem Kapital zur Verfügung zu stehen. Beide Bestimmungen, abhängige Variable des Kapitals zu sein und die zweite, vom Kapital gerade nicht gebraucht zu werden, also im Wartestand zu stehen. Beide Bestimmungen, das Verhältnis dieser beiden Bestimmungen macht den Arbeitslosen aus. Das ist die Geschichte mit der Reflexion dieser beiden Bestimmungen in sich. Dann hat man das, was die Sache ausmacht, die einzelne Sache, die erklärt werden soll. Vielleicht den Hinweis noch, es sind beide Bestimmungen notwendig. Auch die besondere Bestimmung für sich gibt noch nicht den fertigen Begriff ab. Also zu sagen, dass ein Arbeitsloser nicht vom Kapital gebraucht wird, das trifft auf viele zu, die keine Arbeitslosen sind. Nicht zu arbeiten ist überhaupt nicht die Bestimmung eines Arbeitslosen. Sondern eben, da braucht es die allgemeine Bestimmung dazu. Und die stehen nicht irgendwie gleichgültig gegeneinander, diese beiden Bestimmungen, sondern haben ein Verhältnis zueinander. Die allgemeine Bestimmung sagt nämlich, dem Kapital zu Diensten sein, dann eben, wenn es sich fürs Kapital rentiert. Und in dieser allgemeinen Bestimmung dessen, was ein Arbeitsloser ist, steckt schon drinnen, wenn es sich fürs Kapital nicht rentiert, wird der Lohnarbeiter außer Brot gesetzt. Also die besondere Bestimmung, das ist schon ein Moment der allgemeinen Bestimmung. Das drückt der Hegel da aus mit, fertig ist man, wenn man diese Reflexion der allgemeinen Bestimmung in ihrer Besonderheit hat. Nur zum Vergleich einmal. Wenn Philosophen ihren Sozialen kriegen und eine Definition von Arbeitslosen aufstellen würden, dann würden sie sagen, Arbeitslose sind Menschen. Das kommt daher, dass der Mensch so ziemlich das einzige Subjekt ist, vielleicht außer dem lieben Gott noch, was die Philosophen überhaupt in der Welt wahrnehmen wollen. Aber man merkt an der Bestimmung, das, was die Philosophen für wesentlich halten, das ist eben überhaupt nicht das, was den Begriff von irgendwas auf der Welt ausmacht. Kapitalisten sind auch Menschen. So, man merkt, an so einer Bestimmung ist der billigste Unterschied, der einem in der Welt begegnet, ist in Urteilen, die ein Philosoph macht, nicht mehr aufzufinden und nicht mehr zu machen. Ich mache mal die nächsten Zitate kürzer. In den nächsten Zitaten geht es um das Urteilen und ums Schließen. Und das Urteilen und das Schließen ist jetzt nichts anderes als das, was der Hegel am Begriff erzählt hat, was für Momente dazugehören zum Begriff. Diese Momente zu bestimmen, das Urteil, den Begriff zu bestimmen, ihre Momente, seine Momente zu fassen, das ist das Urteilen und das Schließen. Das drückt er in dem ersten Zitat aus, in dem nächsten Zitat aus. Das heißt, die immanente Unterscheidung und Bestimmen des Begriffs ist im Urteile vorhanden. Denn das Urteilen ist das Bestimmen des Begriffs. Im nächsten sagt er, wie das geht. Das heißt, das abstrakte Urteil ist der Satz, das Einzelne ist das, ich sag mal, das besondere Allgemeine. Das führt dann später aus. Das Einzelne ist das besondere Allgemeine. Dies sind die Bestimmungen, die das Subjekt und das Prädikat zunächst gegeneinander haben. Also in einem Urteil macht man das Bestimmen des Begriffs so, dass man Subjekt und Prädikat auseinanderlegt, gegeneinander hält. Das, was die Sache, die Identität der Sache im Subjekt festhält und die Bestimmung davon abtrennt und abgetrennt zum Ausdruck bringt, im Prädikat. Das Einzelne ist nichts anderes als das besondere Allgemeine. Das gilt halt dann zu finden. Jetzt stehen Subjekt und Prädikat im Urteil gegeneinander. Die Identität, das ist der Mangel des bloßen Urteils, ist bloß behauptet. Das ist das Ist beim Urteil. Das Subjekt ist das Prädikat, behauptet jedes Urteil. Jetzt hat man Subjekt und Prädikat, das Subjekt bestimmt. Allerdings, dass das Subjekt tatsächlich auch nur das Prädikat ist, das ist im Urteil, das findet man an der Form vor, eben bloße Behauptung. Jetzt gilt es, diese beiden Seiten zusammenzuschließen, eben diese Identität von Subjekt und Prädikat zu beweisen, und das ist der Schluss. Das nächste Zitat: Die bestimmte Beziehung des Subjekts und Prädikats, darüber geht es jetzt, sie ist die erfüllte und inhaltsvolle Copula des Urteils, die aus dem Urteil, worin sie in die Extreme verloren war, wieder hervorgetretene Einheit des Begriffs. Durch diese Erfüllung der Copula ist das Urteil zum Schlusse geworden. Will heißen, damit ist man jetzt fertig mit der Erklärung einer Sache. Man hat sich klar gemacht, worauf es ankommt beim Erklären. Das war die Geschichte, die ich erklärt habe mit an der Sache, die Substanz, das, was sie ausmacht, unterscheiden von dem, wie sie vorkommt. Das, was die Sache ausmacht, zu bestimmen, das ist der Begriff. Und wie man den Begriff jetzt bestimmt, ist Urteil und Schluss. Resultat der ganzen Prozedur, die der Hegel hier logisch durchführt, also an keiner Sache, sondern eben bloß in den Gedankenformen. Resultat der ganzen Prozedur ist, das, was die Sache ausmacht, ihre Realität, hat man jetzt im Gedanken, als Begriff. Wenn man einen Begriff hat von einer Sache, dann hat man die Sache erfasst. Ein kurzer Exkurs. Was ist daran dialektisch? An meinen Erläuterungen ist nichts anders dialektisch als das, was ich erläutert habe. An der Dialektik ist einzig der Inhalt interessant. Die Ausführungen dazu, wie sich das Denken an dem Gegensatz von Subjektivität und Objektivität abarbeitet, wie es Mängel von Gedankenformen bemerkt und die Konsequenz daraus zieht, sie zu beheben, das macht die Dialektik aus. Ich lese mal ein Zitat dazu vor, das ist das Arabisch drittens. Das Einzige, um den wissenschaftlichen Fortgang zu gewinnen und um dessen ganz einfache Einsicht sich wesentlich zu bemühen ist, ist die Erkenntnis des logischen Satzes, dass das Negative ebenso sehr positiv ist oder dass das sich Widersprechende sich nicht in Null, in das abstrakte Nichts auflöst, sondern wesentlich nur in die Negation seines besonderen Inhalts oder dass eine solche Negation nicht alle Negation, sondern die Negation der bestimmten Sache, die sich auflöst, somit bestimmte Negation ist. Dass also im Resultat wesentlich das enthalten ist, woraus es resultiert, was eigentlich eine Tautologie ist, denn sonst wäre es ein unmittelbares, nicht ein Resultat. Indem das Resultierende die Negation, bestimmte Negation ist, hat sie einen Inhalt. Was man da vor sich hat, und an solche Zitate vom Hegel, knüpfen sich eigentlich alle Vorstellungen darüber, was der Witz an Dialektik wäre. Ich will das unterscheiden. Das, was ich erläutert habe an der Logik, die Notwendigkeit der Übergänge zwischen den logischen Kategorien, die sich alle dem Zweck verdanken, eine Sache zu erfassen und dabei eben mehr oder minder mangelhaft diesen Zweck realisieren. Diesen Inhalt zu erläutern, das ist Dialektik, das, was ich gemacht habe. Was man da vor sich hat und woran sich alle verkehrten Vorstellungen über Dialektik anschließen, ist was Merkwürdiges. Das taugt nämlich überhaupt nichts mehr, wenn der Hegel so daherredet. Die Logik, die ist selber schon ein ziemlich luftleeres Ding. Das ist der methodische Kommentar zum Denken, zum wirklichen Denken. Also man denkt über den Grund des Staates nach. Dann sagt der Logiker, der Staat interessiert mich nicht, ich will wissen, was der Grund ist. Was macht einer, wenn er Grund und Begründetes scheidet? Das beantwortet der Logiker. Das ist ein ziemlich luftleeres Ding, das waren meine Urteile von vorhin. Die Logik ist sowieso bloß der methodische Kommentar zum Denken. Das ist schon die Abstraktion von der wirklichen Sache, vom Empirischen, was der Hegel sagt. Vom empirischen Inhalt des Denkens. Jetzt zu dem, was man in der Logik sagen kann, nochmal einen methodischen Kommentar zu machen. Das macht, da kommt man endgültig zu einem Schematismus, zu einer leeren Gedankenfigur. Zu solchen Sätzen eben, wo der Hegel selber schon seinen Zweifel hat, ob er das als die tiefste Einsicht seiner Logik fassen soll oder als eine leere Tautologie. So Sätze wie, also da gibt es was Negatives und das darf nicht stehen bleiben, hat aber selber einen Inhalt und das macht einen Fortgang aus. Das sind Schematismen und an diesem Schematismus, man merkt ja, dass der Hegel da sehr viel Wert darauf legt. Es ist so, dass der Hegel über Bedingung, Grund, Begriff und so weiter redet, um das zu beweisen, um diesen Schematismus zu beweisen. Seine Einsichten in die Logik, die ich kurz darstellen wollte, sind nichts als Mittel, diesen abstrakten Satz auszusprechen, dass das Negative nicht bloß ein Nichts ist, sondern auch einen Inhalt hervorbringt. Das gefällt dem Hegel und an das machen sich lauter verkehrte Vorstellungen, die es in der Philosophie gibt, fest. Dazu möchte ich was sagen, nämlich zu der Frage, braucht das Denken eine Methode? Gleich vorneweg, im Hegel sei Behauptung war, das Denken hat eine Methode. Der hat gesagt, ich stelle sie vor, ich zeige ihre Notwendigkeit auf. Und das ist eine ganz andere Behauptung, als die Frage aufzuwerfen und zu beantworten, das Denken braucht eine Methode. Freunde wie Gegner der Dialektik in der modernen Philosophie sind sich allerdings in dieser Frage einig. Das Denken braucht eine Methode. Und interessant ist für sie einzig, wählen wir die dialektische Methode, die es immer mit These, Antithese, Synthese, Negation, Negation, dann Negation und dann wieder einen Inhalt und so weiter hat. Wählen wir lieber die dialektische Methode, wo es auf den Widerspruch so arg ankommt, oder wählen wir eine andere Methode. Ich möchte einmal das Irrenhausreife von so einem Methodenstreit kurz kennzeichnen. Da geht es um, wie geht Wissenschaft? Und da sagt der erste Vertreter in dem Streit, naja, da kommt es immer darauf an, dass man in einem Gedanken möglichst einen Widerspruch macht, weil sonst gibt es keinen Fortgang. Dann kommt der nächste daher und sagt, das kommt mir vor wie eine metaphysische Spinnerei, was du sagst. Sicherheitshalber geht es bei mir in der Wissenschaft so zu, das sagt der formale Logiker, dass ich bloß Tautologien mache. Also der eine sagt, A ist nicht A, der andere sagt, A ist A.